genug gelernt für Prüfungen? Werde ich es schaffen? Werde ich durchkommen? Oder wird es eine schlechte Note geben? Werde ich ankommen am neuen Ort, am neuen Wohnort, in der neuen Gruppe, vielleicht in der neuen Kirchengemeinde? Werden sie mich mögen? Werden sie mich dann auch mögen, wenn sie wissen, dass ich vielleicht für ein Handicap habe, wie ich wirklich bin, wenn jemand wirklich mich wirklich kennen würde? Würden sie mich dann auch in ihre Gruppe lassen? Werde ich den Anforderungen von meinem neuen Job genügen können? Ihr wisst, überall ist ja mehr Druck. Werde ich den Ansprüchen von meinen Eltern genügen können? Oder von meinen Schwiegereltern? Ich habe zum Glück wunderbare Schwiegereltern, aber das kennen ihr vielleicht. Werde ich ihnen entsprechen können? Werde ich ihnen genügen? Wenn ihr vielleicht zur jungen Generation gehört, dann sind ihr vielleicht ständig am checken, wie viele Likes komme ich über. Mädchen und Ehefrauen fragen sich, bin ich schön genug? Genüge ich? Jungs und Männer überlegen sich, bin ich genug ein Kerl? Ist mit mir alles okay? Wann ist gut, gut genug? Ich bin ja heute in der Vertretung von Hermann Mayer da, der schon die Predigt gehalten hat. Er ist im Rahmen des Ukraine-Krieges nach Rumänien gereist, wo die Gemeinde, wo er lange gedient hat, viele Flüchtlinge auf sich aufgenommen hat, um sie dort zu unterstützen. Und darum bin ich an seiner Stadt. Und ich könnte mir jetzt überlegen, ist meine Predigt heute Morgen gut genug? Wir alle haben so unser Radar und wissen alle haargenau, was eine gute Predigt für mich ist, wie es müsste sein. Ja, ist meine Predigt echt gut genug? Unter wem seinen Augen bist du? Ich habe mal einen Vortrag gehört von Johannes Hartl, der mich sehr beeindruckt hat. Unter wessen Augen bist du? Wir haben so vielleicht, manchmal sind es nicht einmal so nahe Leute, vielleicht ist es eine entlegene Tante, vielleicht ist es eben die Schwiegermutter, ich habe eine gute. So die Augen, wo man genau weiss, wenn ich jetzt das mache oder das sage, dann werden die Augen ganz missbilligend auf mich schauen. Das wissen wir haargenau, das macht etwas mit uns. Unter wem seinen Augen bist du? Was geben wir für Urteile von Menschen, die uns vielleicht gar nicht sollten, etwas bedeuten? Und trotzdem lassen wir uns beeinflussen und sogar beeinträchtigen und manchmal sogar Lebensentscheidungen entsprechend treffen. Werden vielleicht beruflich nicht das, weil wir genau wissen, wenn wir das werden würden, das wäre, hätte meinem Vater gar nie gepasst. Oder meiner Mutter nicht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. So schaut Gott auf seine Töchter und auf seine Söhne. Dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Ist das nicht Errettung, Erlösung von diesen quälenden Gedanken? Und Psychologen wissen von dem viel, gell, Marianne? Wo da uns manchmal sogar in der Nacht den Schlaf rauben, wo wir uns überlegen, gewogen, gewogen, zu leicht befunden. Du schaffst es nicht. Du bist ein Versager. Du bist nicht gut genug. Wann ist gut, gut genug? Wir schauen ein paar Porträts von Menschen aus der Bibel an. Da ist ein Mann, der seine Wut und sein Jähzorn über Gott und seinen Bruder grenzenlos ist. Wo seine Emotionen überhaupt nicht im Griff hat und in der Folge erschlägt er seinen Bruder. Da ist ein Mensch, der seine Augen senkt und mit all seinen negativen Gefühlen nicht zu Gott aufschauen mag. Und auch für den Kain hat Gott vorgekehrt. Und da heisst es, und Gott versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. 1. Mose 4,16. Was für ein Zeichen hat auch der Kain auf der Stirn getragen? Ist es eventuell ein Kreuz gewesen? Im Alten Testament hat es Schutzort gegeben, wo Totschläger und Mörder hinfliehen konnten, damit sie nicht der grenzenlosen Blutrache verfallen sind und dass zuerst ein fairer Prozess stattfinden konnte, wo man die Sache angeschaut hat. Gott hat genau für solche Menschen wie du und ich, wenn man nämlich in unser Herz tief hineinschaut, Ort, wo du mit deinen schlechten Emotionen, mit deinen Mordgedanken vielleicht hinfliehen kannst. Dann ist da eine Frau, die vielleicht mag sagen, ich bin die Lückenbüßerin. Ganz auf der Linie die Lückenbüßerin. Ich musste einspringen, um einen Kinderwunsch von einer anderen zu erfüllen. Heute würde man sagen, Leihmutter. Du bist Ausländerin, Sklavin, darum rechtlos, missbraucht, gemobbt und schliesslich verstoßen, rausgekickt. Du taumelst durch die Wüste, lebensdurstig und willst nur noch sterben. Du kämpfst mit deinem Leben und da begegnet dir ein Engel und du realisierst, da ist ein Gott, der dich sieht. El Roy, Gott, der dich sieht. Gott sieht dich mit all deiner Not. Gemobbt vielleicht, verstoßen, verlassen, nicht gut genug. Nur die zweite Frau. Gott hat einen Rettungsplan, ja sogar einen Segensplan für die Hagar. Du bist vielleicht ein depressiver Prediger, ein Schaffer für den Herr. Habe ich nicht geliefert für den Herr. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Der Einzige, der sich nicht der falschen Lehre und der Götze hingegeben hat. Alle sind gegen mich. In all dem Leisten für Gott bist du innerlich verhungert. Und wenn Gott nicht da wäre, wo dich per Luftpost, heute wär's vielleicht eine Drohne, aus dem Himmel versorgt hat, dann wärst kümmerlich verendet. Vor lauter Gutsein und Leistung resigniert und ausbrennt. Drauf und dran, deinen Job zu kündigen, deinen Dienst aufzugeben. Und da passiert eine Gottesbegegnung. Und Gott sagt, nicht lass dir ein bisschen wohl sein, bleib jetzt immer ein bisschen bei mir. Er begegnet dem Mann und sagt aber nachher auch, back on the track, zurück wieder. Gang und lebe in deiner Berufung und salb den Hazael. Dann ist da eine Frau, und ihr wisst genau, was ich meine, deren ihr Haus ist immer tiptop. Tiptop gastfreundlich, wie man es halt eben so in christlichen Kreis müsste haben. Immer der beste Kuchen, damit Gäste einmal loben. Aber manchmal ist das für dich so anstrengend. Und da ist der Jesus, der liebevoll dich anschaut und sagt, Martha, Martha. Und dann, wenn du dich vielleicht beschwerst und Jesus fragst, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Stellt euch das mal vor. Sagt ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortet ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viele Mühe. Nur eines aber ist Not und wirklich wichtig und gut. Maria hat für sich für dieses entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Zeit mit Jesus zu verbringen, das ist wirklich wichtig. Lukas 10, 38 nachzulesen. Und dann ist da noch ein weiterer Mann. Ja, der ist einfach nicht gross genug. Nicht gross genug. Obwohl reich und mächtig, immer noch nicht gross genug. Er muss sogar trotz seinem Reichtum erhebliche Minderwertigkeitsgefühl haben. Er wird von niemandem wahrgenommen. Alle realisieren ihn nicht, wie Luft behandelt. Er muss sogar auf Bäume aufsteigen, immer höher raus, wo er sich schliesslich im Geäst vom Baum versteigt, kommt Jesus und ruft ihm zu, Zachäus, komm schnell herunter. Ich habe noch Spannung gefunden, dass Jesus sagt, nicht, mach langsam, dass du nicht runtergehst, sondern komm schnell herunter. Und manchmal ist es, wenn wir uns so versteigen im Geäst und immer höher und meinen, was wir müssten, komm schnell herunter, Zachäus. Und dann gibt es da noch einen Mann, medizinisch ist die Diagnose ganz klar. Wir würden sagen, bipolare affektive Störung oder anders würde man sagen, manisch-depressiv. Zuerst merkt der Mann, als er Begegnung mit Jesus hat, mit dem Heiligen, sagt er, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Je länger der Mann mit Jesus und im Glauben unterwegs ist, kommt ihm ein Stolz über ihn, über seine Rechtschaffenheit. Wenn alle dich verlöhnt, ich sicher nicht. Wenn alle dich verlöhnt, ich sicher nicht. Ich gehe sogar in den Tod mit dir. Wenn nötig, baue ich für dich Hütten, Häuser und ganze Gemeinden. Schon gut. Und dann kommt der Moment, die totale Depression. Volles Burnout. Sogar zum Verleugnen und davonlaufen bin ich fähig. Definitiv nicht gut genug. Gefloppt auf der ganzen Länge. Und da kommt Jesus mit ausgestreckter Hand und sagt, dreimal streckt er dir die Hand aus und gibt dir ein Jobangebot. Er schaut dir in die Augen und sagt, ganz egal, was du für ein Versager bist, ich will dich in meinem Team haben. Und dann gibt es eine ganz unverständliche Geschichte in der Bibel. Das heisst nicht, dass ich alle verstehe. Es gibt ja viele Geschichten, wo wir auch ein bisschen zu knagen haben dran. Das ist eine Geschichte von einem ganz aufopfernden Ehepaar. Sie verkaufen einen Teil von ihrem Besitz und spenden es der Gemeinde. Und anstatt Spendenbescheinigung, natürlich steuerbefreit, platsch fällt zuerst der Mann und später die Frau tot um. Warum? Weil sie den Heiligen Geist belogen hätten. Wenn dann das nicht gut genug ist, eine Spende von 10'000 Franken Minimum nicht gut genug. Was ist denn gut genug für den Gott? Wenn das nicht mehr gut genug sollte sein. Das ist doch mehr als all die, die nur 50 Franken in die Glückskette spenden. Und schliesslich gebe ich viel mehr in die Gemeinde, als die, die nur ihren Mitgliederbeitrag und den zähneknirschend abdrucken. Was ist denn das Problem? Wenn das nicht gut genug sei, wer sagt denn so etwas? Die zwiespältige Haltung war das Problem. Warum so eine drastische, exemplarische Strafe? Wir geben mir alles, alles, alles Gott. Und da ist doch noch das zurückbehaltene Geld auf der hohen Kante, damit, wenn das Projekt Jesus je sollte scheitern, damit wir noch einen Plan B haben. Es ist der Unglaube, nämlich, es könnte ja sein, wenn das Projekt Jesus scheitern würde, wie würde ich da stehen? Es ist der Unglaube, der exemplarisch tödlich ist. Und da ist die Bibel klar. Aber wir sind manchmal mit uns ein bisschen weniger klar. Unglaube, ja, hilf meinem Unglauben. Unglaube ist tödlich. Ein guter Christ, grosszügiger Geber, natürlich müssen es alle wissen, wenn das nicht gut genug ist, wann ist denn für Gott gut genug? Für den heiligen Gott ist menschliches gut genug nie gut genug. Und wir können jetzt sagen, wir wissen schon viel über Rettung, das glaube ich, dass das so ist. Aber ich glaube, wir können Rettung nicht verstehen, wenn wir Heiligkeit nicht verstehen. Im Hebräer 10, 31 heisst, wie schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So wäre das, wenn da nicht das ein für alle Mal Opfer von Jesus wäre. Er, unser hoher Priester, der sich selber geopfert hat für uns. Wir haben wenig Verständnis für Heiligkeit in unserer heutigen Zeit. Die Juden haben heilig gekannt und für sie ist sogar schon der Name von Gott, von Yahweh, so heilig gewesen, dass sie ihn nicht ins Maul genommen haben. Alle haben gewusst, wenn man Yahweh sieht, dann muss man sterben. So sagt Jesaja, Kapitel 6, Vers 5, wehe mir, ich vergehe. Ich bin von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den Herrn Zebot, der Herr Allmächtig, gesehen mit meinen Augen. Im Alten Testament hat Tag für Tag geopfert werden. Das hat einem klaren Ritus gefolgt. Und niemand ist bleibend heilig rein geworden. Darum hat man ja immer wieder müssen opfern. Da gibt es auch nicht ein Opfer nach seiner Fassung. Ja, das muss Gott schon genügen. Schließlich habe ich ja. So gerade wie wir es gerade finden, wie wir Gott sollen das Opfer geben. Man hat sich ganz pingelig genau an die Regeln müssen halten. Das haben die Söhne von Aaron, der Nadab und der Abihu müssen erfahren, wo sie gefunden haben, eine Räucherpfanne, ein bisschen Räucheropfer. Und dann heisst es, der Herr hat das ihnen nicht geboten. Und da ist Feuer vom Himmel gefallen und hat sie verzehrt. Eine unglaubliche Geschichte. Aber das ist der heilige Gott. So ein bisschen opfern, wie man es halt, wie ich es halt gut finde. Gott ist heilig. Und wir können ihm in keiner Weise genügen. Wir haben keinen Zugang zu ihm, ausser durch Jesus. Und das wird so exemplarisch klar, dass dort, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen worden ist und wir jetzt freien Zugang haben ins Allerheiligste, zum Allerheiligsten Gott. Der Vorhang ist zerrissen dank dem Opfertod von Jesus. Und jetzt die Bibel vor euch haben, nehmt sie doch bitte vor. Wir lesen Hebräer 9, 11 folgende. Ich lese es vor. Und es ist gut, wenn ihr euch vielleicht ein Buchzeichen reintun. Das ist eine Stelle, die ich denke, die ganz zentral ist. Christus, das einmalige Opfer. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Sein Dienst versieht er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut. Ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, Betonung äußerlich, ist interessant, wenn ihr den Text genau leset, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen. Habt ihr gemerkt, jetzt steht innerlich. Das eine war nur für äußerlich. Jesus Blut lange auch für innerlich. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Jetzt kann man bezüglich dem Opfer verschiedene Positionen einnehmen. Und ich habe euch das hier am Boden mal markiert. Man kann da links stehen oder man kann da rechts stehen. Ich weiss nicht, ob ihr das noch kennt. Im Sportteam damals, da ist jemand gestanden und hat verwählt und hat gesagt, komm, du bist gut im Volleyball, ich nehme dich, Godi. Ah, du, Uwe, du bist auch super. Und dann sind immer die Ersten, die sind natürlich, wo man gewählt hat, sind die Besten gewesen. Und dann sind die da angestanden, auf der linken Seite, so wie die, die fußballmäßig nicht so begabt sind, und die sind immer noch da gestanden, und immer noch da gestanden, und immer noch da gestanden. Und niemand hat sie wählen. Ich sage nachher etwas noch mehr über das. Man kann bezüglich dem Opfer auf zwei verschiedenen Seiten stehen. Für die Menschen, die auf dieser Seite stehen, ist das Gefühl, ich bin irgendwie nicht gut genug. Und wir alle Menschen, ich glaube, das würde jeder so bejahen, ist es wichtig, dass wir Bestimmung und Bedeutung haben. Und wenn wir das nicht fühlen, nicht haben, dann ist da auf der linken Seite einfach exemplarisch markiert ein Ort, wo es so viele Kompensationsmechanismen gibt. Denen zeige ich es. Ich muss extra Einsatz geben, dass die merken, dass ich auch gut bin, dass ich auch etwas auf die Reihe kriegen kann. Und da ist das negative Gefühl, die Leere eben nicht zu genügen. Und die Kompensationsmechanismen, die ihr alle gut kennt. Um meine Leere zu füllen, ich fülle sie mit Reichtum, Ansehen, mit allen x-beliebigen Süchten, inklusive Sex, um mich zu belohnen und zu sagen, ah. Und manche Leute sagen dann sogar, ich kann ja gar nie an einem anderen Ort sein. Super. Und es ist es, sich mit irgendwelchen Sachen über Wasser heben. Aber eigentlich fühlen wir tief im Inneren, du bist nicht gut genug. Wie kommen wir dann von dieser linken Seite auf die andere Seite, auf die rechte Seite? Wer ist denn ausgewählt? Grundsätzlich gibt es Erlösungsangebot von Jesus jedem. Das ist ganz klar im 1. Timotheusbrief 2, Vers 4 heisst, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Also grundsätzlich, ob du da stehst oder schon in seinem Team auf der rechten Seite von Jesus, jeder ist eingeladen, jeder ist gemeint, jeder will Jesus in sein Team wählen. Manchmal ist aber unsere eigene Position nicht so klar. Und die einen kennen vielleicht noch so eins, zwei oder drei, wo die Leute so zwischen den Feldchen rumtanzen, bis am Schluss musst du entscheiden. Und wir sind manchmal auch so. Wir sind vielleicht, haben wir uns mal für Jesus entschieden und sind trotzdem immer wieder in der Gefahr, in diesen Positionen zu schwanken. Auf welche Seite gehöre ich? Auf welche Seite komme ich? Und darum ist es so wichtig, das Erlösungswerk von Jesus voll und ganz zu verstehen. Und jetzt dürfen wir nicht abhängen und sagen, ja, ich habe mich ja schon mal für Jesus entschieden. Ich glaube, das Thema Rettung ist auch für uns ein ganz essentielles. Darum sagt der Paulus der Galater, und das sind Christen, das war eine Gemeinde, Kapitel 3, Vers 1 folgende, könnt ihr lesen. Warum wollt ihr das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß verblenden, oder in einer anderen Übersetzung heisst verhexen? Habe ich euch das Sterben von Jesus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Beantwortet mir nun diese Frage, wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft etwas zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Jetzt können wir ja schon sagen, ja, das ist für Galater gewesen. Oder ganz klar, das ist historisch für Galater. Ich will noch mal auf das, die Position da auf meiner linken Seite am Boden markiert noch mal darauf eingehen. Wir können jetzt da stehen und das Gefühl haben, Verheißungen, das ist nur für die anderen. Anstatt zu wissen, zu tiefst wissen, Jesus hat mich angenommen, Jesus hat mich in sein Team gewählt, haben wir doch vielleicht noch Gedanken, ich lange nicht, der Minderwert. Sachen, die plötzlich wieder aufpoppen, die unbereinigt sind, die dich abschrauben, die dir immer wieder kommen, wo du dir selber nicht kannst vergeben kannst. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Jesus hat ein für alle Mal das Opfer gebracht. Aber da gibt es Sachen in unserem Leben, wo wir uns selber nicht verzeihen können. Und wir schrauben uns ab. Und du rennst von Jesus fort wie der Paulus, wo in seiner, der Petrus, der in seiner Verzweiflung, wo er Jesus verleugnet hat, fortgerannt ist. Und du rennst von dem Jesus fort, anstatt zu ihm hin. Und der Minderwert sagt dir, du bist aus der Gnade gefallen. Ich habe gerade vor ein paar Wochen mit einer Person, die gläubig ist, ein Telefon gehabt, die gesagt hat, ich habe so etwas gemacht, dass ich bin aus der Gnade gefallen. Vielleicht hast du das auch schon mal gedacht. Und Verheißungen gelten nur für andere. Mag sein, dass du in dieser Ecke stehst Und dann gibt es aber noch eine Unterecke, in dieser Ecke da links, in diesem Feld. Und die bedeutet vielleicht Selbstgerechtigkeit. Und meine Beobachtung ist, die ist auch nicht wenig verbreitet, selbst unter uns Christen nicht. Da ist zum Beispiel der reiche Jüngling, der behauptet, alle Gebote habe ich gehalten. Und dann gibt es einen kleinen Untersatz in der Parallelstelle Markus 10, der mir immer wieder zeigt, Jesus schaut nicht auf die Person und sagt, was bist du eigentlich für ein eingebildeter, dämlicher Typ, sondern Jesus hat ihn angeschaut und heisst, und er gewann den Jüngling lieb. Oder? Wir müssten eigentlich auf beiden Augen blind sein, um nicht zu realisieren, dass wir alle Fehler machen. Aber manchmal sehen wir die Fehler bei den anderen viel, viel mehr und realisieren sie bei uns nicht. Es ist ja nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Wenn du denkst, was der gemacht hat, und irgendwie, jetzt tun doch meine guten Taten, vielleicht mein moralisches Verhalten, das irgendwie aufwiegen. Wo steht das in der Bibel? Was ist das für eine Theologie? Ja, das ist vielleicht Goethes Theologie. Der Faust war wahrlich nicht ein Mensch, der sehr viel Rühmliches begangen hat. Der hat viel auf dem Kerbholz gehabt. Und dann kommt am Schluss von dem Werk, das ein Klassiker ist und auch viel Denke vom Humanismus daraus herauskommt, heisst es so schön süßlich, dann sind da die Engel und die sagen dann dem Faust, weißt du, es ist alles gar nicht so schlimm. Die sagen nämlich, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wo steht denn der Vers in der Bibel? Weiss das jemand? Nein, das steht eben gar nicht in der Bibel. Aber Hand aufs Herz, glauben wir nicht manchmal, dass wir uns, wenn wir uns ganz fest bemühen, wir am Erlösungswerk irgendetwas könnten beifügen könnten. Wir merken, und das finde ich, da müssen wir sehr streng sein, wie stark wir im Humanismus verhaftet sind. Humanismus meint ja, dass der Mensch gut ist. Wir denken, dass wir schon irgendwie noch ein bisschen gut sind. Mindestens als Christen sind wir noch gut. Ich meine, die Welt ist ja ganz verdorben. Und was die Menschen machen, ist ja wirklich unter jeder Kanone. Wir glauben, ein bisschen gut noch zu sein. Der Mensch sei edel, hilfreich und gut. Auch wieder ein Goethe-Zitat. Jetzt lesen wir miteinander Römer 6, 3. Es ist ganz hart in der Bibel. Unser alter Mensch muss sterben. Römer 6, 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Die Engländer würden sagen, three feet under. Das ist eine ziemliche Schicht Erde drüber, oder? Also wirklich begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters vom Tod auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot, mausetot, und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach, lasst keinen Teil eures Körpers und unserem Wesen zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Sünde hat, und das ist der Triumph, Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern durch Gottes Gnade seid ihr frei geworden. Haben wir Rettung wirklich zu tiefst begriffen? Ich stelle mir die Frage immer wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist es mir klar, in der letzten Konsequenz, dass mein alter Ich gestorben ist? Mein alter Ich ist gestorben. Da gibt es zwei Herrschaftsbereiche. Mein alter Ich, nochmal symbolisch da zeigt auf der linken Seite, und da mein neues Leben in Jesus, eine neue Schöpfung, wo ich im Herrschaftsbereich und unter der Herrschaft von Jesus stehe, indem ich Jesus in mein Leben angenommen habe und gesagt, ich gebe dir mein Leben, du bist der Herr von meinem Leben. Zwei Herrschaftsbereiche, mein alter Ich und meine neue Identität in Jesus. Dass das dann nicht immer ganz ohne Kampf abgeht, ist auch klar. Und dass es eben manchmal auch ein Prozess ist, ein Geburtsprozess, das lesen wir im Johannesevangelium, wo es heisst, wo der theologische Lehrer, der Nikodemus, ihm erklärt worden ist, wie denn das geht, die Neugeburt. Und das heisst, wenn jemand vom Neuen geboren wird, kann das Reich Gottes kann er nicht sehen, wenn er nicht von Neuem geboren ist. Ich sage dir eines, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben ist aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Da geht es nicht um moralische Aufrüstung von unserem alten Ich. In dem Sinn klassisch die Seelsorge, das Alte, ein bisschen besser machen, dass es dann wieder edel, hilfreich und gut wird. Sondern es geht um Geistsorge, unser neues Leben, dass das neue Wesen, das in uns entstanden ist, eigentlich die neue Schöpfung, durch das Opfer von Jesus, dass das in uns wachsen und Leben bringen darf. Aber es gibt den Kampf zwischen links und rechts. Und am besten beschreibt der Kampf der Paulus. Ü50 schreibt er das, im Römerbrief, das ist schon ein bisschen später von seinem Leben. Weil früher hat es manchmal auch so getönt. Ich bin dann im Fall dann nicht der schlechteste Apostel. Und so. Und am Schluss, im Römerbrief heisst es, ich begreife mich selbst nicht. Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es in meiner menschlichen Natur steckt. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es trotzdem. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben. Wenn ich das Gute will, unweigerlich ich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur bin ich ein Sklave der Sünde. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht ist? Und dann kommt das grosse Finale. Tada! Gott sei Dank, Jesus Christus unser Herr. Wer wird uns erretten von dem Kampf? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr und Hohepriester. Möchte ich beschliessen, Erlösung, Errettung ist pure Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Das gilt für Gebrechte, in dem Kontext steht der Vers von Paulus, für Krankheit. Es steht aber auch für alle anderen Nöte und Sachen und es steht auch für das Erlösungswerk. Weil dein Gut genug und mein Gut genug sind niemals gut genug für den Heiligen Gott. Wer kann mich erlösen von dem Kampf, von dem von der Sünde beherrscht sein? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Lass dir an seiner Gnade genügen, denn seine Kraft ist in deiner und meiner Schwachheit mächtig. Oder wie der Luther gesagt hat, solo gratia. Nur aus Gnade. Wann bin ich endlich gut genug? Ja, jetzt. Da, hier und jetzt bist du gut genug. Dank dem Opfer von Jesus. Amen.